Willkommen bei Blackbox, dem Sci-Crime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extra-Portion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi. Und bei uns geht es um wahre Kriminalfälle und die psychologischen Hintergründe davon. Als studierte Psychologinnen schauen wir uns an, warum psychisch kranke Straftäter tun, was sie tun und was die psychologischen Hintergründe sind, die dahinterstehen.
Einige unserer Fälle beinhalten ziemlich viel Gewalt, sowohl physische, psychische als auch mal sexuelle, und sind oft auch sehr detailreich beschrieben. Deswegen empfehlen wir euch, auf euch und eure Emotionen zu achten und sollte es euch zu nahe gehen, den Podcast zu pausieren oder nach vorne zu spulen.
Wir haben euch gewarnt.
Ab und zu passiert es auch, dass wir in den Folgen lachen oder eine Bemerkung machen. Das ist nie respektlos gemeint, sondern liegt daran, dass wir eben sehr tief in der Materie drinstecken und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blackbox, dem Sci-Crime-Podcast.
Hello, hello.
In der heutigen Folge geht es, wie ihr schlauen Menschen bestimmt schon gelesen habt, um das Thema Demenz. Viele von euch werden jetzt denken, okay, warum genau ist das in einem forensischen Psychologie-Podcast? Was wollt ihr mit Demenz? Aber es wurde häufiger mal angefragt, dass wir uns das Thema anschauen, ein bisschen was dazu erklären. Denn bei Demenz handelt es sich zwar um ein medizinisches Thema, aber auch um ein psychologisches Thema, weil es, wie viele von euch sicherlich wissen, mit Defiziten im kognitiven Bereich einhergeht, also so Gedächtnis, Konzentration etc. Und da Demenzen unterschiedlicher Form ja auf dem Vormarsch sind in unserer Gesellschaft, allein aufgrund des demografischen Wandels, dachten wir, wir sollten vielleicht mal erklären, warum da in letzter Zeit häufiger drüber gesprochen wird.
Direkt auf die ganze Gesellschaft gehen.
Ja, also ich meine, es ist ja so. Also ja. Ne, es ist ja eine Erkrankung, die in den nächsten Jahren auch noch weiter zunehmen wird. Und trotzdem ist es mir ziemlich schwer gefallen, einen Fall zu finden, der trotzdem in die forensische Psychiatrie und Psychologie passt.
Ich muss aber sagen, das wundert mich ein bisschen. Ich finde auch, dass Demenz auch deswegen gut in unserem Podcast passt, weil es ja auch oft mit Persönlichkeitsveränderungen einhergeht bei Betroffenen.
Genau.
Und es wundert mich, weil ich weiß, dass es tatsächlich auch, oder ich bin mir sehr sicher, dass es auch forensische geriatrische Stationen gibt. Und deswegen wundert es mich, dass es schwer war, einen Fall zu finden, weil in meinem Empfinden es gar nicht so selten ist, dass demente Patienten Straftaten begehen.
Das kann sein, aber ich hatte tatsächlich Schwierigkeiten damit, einen Fall zu finden, bei dem ich genügend Informationen hatte, um daraus einen Podcast-Fall zu machen.
Da bin ich mal gespannt.
Aber höre und urteile selbst. Bevor wir uns aber genauer mit dem tatsächlichen Demenzfall beschäftigen, erstmal die Frage, was genau ist Demenz eigentlich? Es kommt aus dem lateinischen Wort Demens, was auch bedeutet ohne Geist, und ist ein krankheitsbedingter, erworbener Verlust von Leistungen der höheren Gehirnfunktion. So, was genau heißt das jetzt? Bei Demenzpatienten, habe ich ja vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, kommt es tatsächlich zu Veränderungen in der Gehirnstruktur ganz im Allgemeinen. Und diese Veränderungen in der Gehirnstruktur sorgen dafür, dass die Betroffenen beispielsweise Probleme damit haben, Objekte zu erkennen. Das Gedächtnis lässt nach. Ich glaube, das kennt jeder, der schon mal damit zu tun hatte. Das Gedächtnis ist wahrscheinlich so das Auffälligste, was man mit Demenz verbindet, dass die Leute plötzlich vergessen, wo sie gestern waren, vergessen, wo sie ihre Dinge hingetan haben und in sehr traurigen Fällen häufig auch vergessen, wie ihre Verwandten, ihre Kinder, ihre Ehepartner aussehen, heißen oder wer das überhaupt ist. Tatsächlich kommt es zu Problemen im Bereich Orientierung, im schwereren Verlauf oder im späteren Verlauf von schweren Demenzen kommt es tatsächlich bei manchen auch zum völligen Verlust der Sprache. Und wie du gerade schon gesagt hast, verändert sich auch die Persönlichkeit. Es gibt unterschiedliche Arten von Demenz. Es gibt, also so die häufigsten sind die Alzheimer-Krankheit. Das ist in 60% der Fälle ungefähr die Ursache von Demenz. Dann gibt es die vaskuläre Demenz. Das sind ungefähr 10-15% aller Demenzen. Bei der Alzheimer-Krankheit handelt es sich um Veränderungen des Gehirns, bei denen man bis heute nicht 100% sicher ist, wo sie herkommen und warum das eigentlich passiert. Man kann sich aber vorstellen, dass sich im Gehirn quasi Eiweißansammlungen absetzen, sogenannte Amyloid-Plaques heißt das, glaube ich. Und diese stören quasi die Verbindung zwischen den Synapsen. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, das Gehirn sieht, also in der Vorstellung sieht das Gehirn aus wie ein Baum mit ganz vielen Ästen. Und diese Äste können quasi, über diese Äste kann quasi so ein Eichhörnchen drüber springen, ja. Und sagen wir jetzt mal, der Reiz oder der Impuls ist ein Eichhörnchen. Dann ist es quasi so, dass das Gehirn diese Reize eben von einem Ast zum nächsten schickt, so lange, bis sie da sind, wo sie hingehören. Und wenn ich jetzt aber zwischen einem Ast und den anderen eine Holzplatte dazwischen lege, in diesem Fall ein Stück Eiweiß, dann kann das Eichhörnchen, also der Reiz, nicht mehr darüber springen, sondern wird geblockt. Und dementsprechend wird eben dieser Reiz oder dieser Impuls nicht weiter verarbeitet. Und das sorgt eben dafür, dass Betroffene dann Probleme haben mit diesen unterschiedlichen Funktionen. Also es gibt auch emotional, also bei sehr vielen Betroffenen emotionale Ausbrüche. Es gibt Probleme damit, Wut zu kontrollieren oder auch Trauer zu kontrollieren. Mhm. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Symptome.
Ich habe da auch mal den Begriff, dass das Gehirn verkalkt, gehört schon ein paar Mal. Und ich habe mir das dann so vorgestellt, wie so, kennen wir wahrscheinlich alles so im Bad, wenn so dass die Armatur so frisch geputzt ist, dann glänzt die und man sieht alles. Und wenn man dann immer wieder Wasser drüber laufen lässt und alles verkalkt, dann wird es ja immer blinder, sage ich mal. Und so habe ich mir das früher immer vorgestellt, dass es halt einfach so, ja, so das Gehirn verkalkt und wird immer blinder und kann weniger weiterleiten, weniger verarbeiten. Mhm. Aber ich finde das Beispiel mit dem Eichhörnchen tatsächlich auch ganz gut.
Ja, ich habe versucht, das möglichst visuell irgendwie zu machen.
Jetzt stelle ich mir nur ein Eichhörnchen vor, was gegen irgendein Brett springt, aber...
ich habe es versucht. Was man tatsächlich bei der Alzheimer-Krankheit auch erkennen kann, ist, dass Hirnmasse tatsächlich verloren geht. Also sie verändert sich nicht nur, sondern sie wird abgebaut. Das heißt, man sieht tatsächlich bei Alzheimer-Erkrankten Löcher irgendwann im Gehirn, wenn das Ganze weiter fortschreitet. Dazu muss man sagen, dass es sich bei den unterschiedlichen Arten von Demenz häufig um Erkrankungen handelt, die man nicht heilen kann. Und die immer weiter fortschreiten, also immer schlimmer werden. Und wir haben bisher noch keine Möglichkeit gefunden, diese Erkrankungen zu stoppen. Zumindest in den meisten Fällen.
Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir am Anfang gesagt haben, dass Demenz eher ein medizinisches Thema ist. Weil, klar, es sind auch psychologische Aspekte, aber mit, was wir immer sagen, so Psychotherapie begleitend, ist immer super. Bei Demenz kann es leider nur wenig ausrichten. Bei Demenz kann man ja den Verlauf quasi nur abmildern oder verlangsamen und das auch nur, durch Medikament. Es gibt, soweit ich weiß, auch so ein paar Sachen, die man so für Gehirnjogging-mäßig machen kann, aber da gibt es meistens keine wirklichen Belege dafür, dass das wirklich was bringt. Also ich denke da gerade an meine Oma, die hatte das auch und da haben wir ganz viel so Übungen gemacht, wo die Ärzte meinten, ja, das können sie ja mal versuchen, aber alle hatten eigentlich gesagt, naja, aber wirklich Evidenzen, dass das was bringt, gibt es jetzt nicht, aber man kann es ja mal machen. Weißt du, was ich meine?
Ja, also wir kommen noch zum Thema Behandlung, wo es dann wahrscheinlich eher um Prävention gehen wird.
Ja.
Aber um noch kurz die restlichen, den restlichen Großteil der die unterschiedlichen Demenzen abzubilden. Ich hatte gerade die vaskuläre Demenz schon erwähnt, 10-15% aller Demenzen. Da ist es so, dass es tatsächlich zu Durchblutungsstörungen im Gehirn kommt. Und sich beispielsweise durch Diabetes oder durch Bluthochdruck kann es eben dazu kommen, dass kleinere Blutgefäße im Gehirn sich verändern oder verletzt werden, womit dann bestimmte Bereiche des Gehirns nicht mehr durchblutet werden. Und dadurch dann eben ganz kleine Schädigungen im Gehirn zu sehen sind, die auch zu einem Verhalten führen können, das ja einer Demenz entspricht. Dann gibt es natürlich Mischformen, also du kannst auch sowohl eine vaskuläre Demenz haben, als auch die Alzheimer-Demenz, also so, dass im umgangssprachlich quasi dein Gehirn sowohl schlechter durchblutet wird, als auch verkalkt. Dann gibt es noch die Demenz mit Lewy-Körperchen. Ich habe vorhin gesagt, es gibt diese Alzheimer-Plaques, also diese Eiweiß-Plaques. Aber es gibt noch andere Eiweißablagerungen, die vorhanden sind, nämlich in dem Fall die sogenannten Lewy-Körperchen. Und den Unterschied erkennt man tatsächlich in der Art und Weise, wie die Demenz sich zeigt. Denn bei der Alzheimer-Krankheit zeigt sich häufig eben dieses massive Problem mit Gedächtnisstörungen. Aber bei der quasi Lewy, bei der Demenz mit Lewy-Körperchen kommt dazu noch, dass diese Patienten optische Wahrnehmungsstörungen haben. Das heißt, sie sehen Dinge, die nicht da sind oder sehen Dinge nicht, die da sind. Sie haben häufig Wahrnehmungsstörungen. Sie können tatsächlich plötzlich das Bewusstsein verlieren oder auch einen Ohnmachtsanfall bekommen. Und das alles sieht man halt bei der bei den Alzheimer-Betroffenen eher selten oder es ist quasi eher ungewöhnlicher, beziehungsweise es ist bei der Lewy-Demenz noch stärker ausgeprägt als bei den Alzheimer-Patienten. In dem Fall kann man tatsächlich mit unterschiedlichen Medikamenten arbeiten. Und also bei dieser Lewy-Demenz kann man mit Medikamenten arbeiten und kann tatsächlich auch dafür sorgen, dass sich die Situation bessert oder zumindest, dass man diesen massiven Symptomen noch ein bisschen besser entgegenwirken kann, wohingegen man bei der Alzheimer-Demenz tatsächlich nicht viel machen kann. Dann gibt es noch die frontotemporale Demenz. Die tritt nur in etwa 5% aller Fälle auf, meistens eher bei jüngeren Patienten so um die 50. Und da zeigt sich tatsächlich, dass der Stirnlappen bzw. die Schläfenlappen des Gehirns schrumpfen. Und das zeigt sich bei den Betroffenen in einer Veränderung des Wesens, also in einer Veränderung der Persönlichkeit. Und dass die Betroffenen Emotionen schlechter verarbeiten können. Sie, ja, im Grunde schlechter mit Emotionen, also schlechter Emotionen verarbeiten können. Ich weiß gar nicht, wie ich das andersrum schreiben soll. Abzugrenzen von den Demenzen sind mehrere unterschiedliche Erkrankungen, die sehr ähnliche Störungsbilder verursachen können. Zum einen kognitive Störungen bei Depressionen, also Probleme mit Gedächtnis, Konzentration, Aufmerksamkeit, bestimmten Denkabläufen, die können vorkommen, wenn Menschen Depressionen haben und können Teil der Symptomatik sein. Das weist nicht auf eine Demenz hin, kann von außen aber sehr ähnlich aussehen, insbesondere wenn die betroffene Person schon ein bisschen älter ist. Die gute Nachricht da ist aber, wenn diese Depression behandelt wird, bilden sich auch diese kognitiven Störungen wieder zurück. Das heißt, das ist reversibel, wohingegen beispielsweise die Alzheimer-Demenz eben nicht wieder rückgängig zu machen ist. Dann gibt es als Abgrenzungserkrankungen oder Syndrome noch das Korsakow-Syndrom. Das zeigt sich bei Menschen, die chronisch viel Alkohol konsumieren, weil da bestimmte Strukturen im Gehirn zerstört werden, die dafür sorgen, dass die Menschen Probleme haben mit Orientierung oder Gedächtnis. Das ist keine Demenz, sondern dann eben das Korsakow-Syndrom. Aber auch Schädelhirnverletzungen, die klassische Gehirnerschütterung, bei der Leute plötzlich nicht mehr wissen, was passiert ist oder auch ohnmächtig werden. Hirntumore, Schilddrüsenunterfunktionen oder auch Multiple Sklerose zum Beispiel oder AIDS können kognitive Störungen hervorrufen und sind dabei aber keine Demenz.
Jetzt wurde ja ganz viel erklärt, was ist eine Demenz und was für Formen gibt es von Demenz. Vielleicht noch interessant für einige zu wissen ist, dass wenn man Demenz in der Psychiatrie quasi oder im psychiatrischen Kontext diagnostiziert, habe ich jetzt zumindest selten gesehen, dass man da immer unterscheidet zwischen diesen verschiedenen Demenzen, sondern es wird halt einfach kodiert unter Demenz, was eine F0 bis F03 ist. Falls hier ein paar Fachleute sitzen und sich denken, oh, was war nochmal die ICD-10-Kodierung von Demenz, das ist sie. Genau, also das sehe ich im psychiatrischen Kontext ehrlich gesagt weniger. Da wird dann halt einfach gesagt, ja, es ist dement. Und natürlich in der Behandlung wird dann wahrscheinlich nochmal genauer geguckt. Aber erstmal als Arbeitshypothese wird dann wahrscheinlich erstmal das hier genommen. Und jetzt bin ich aber ganz gespannt auf deinen Fall. Ich werde mich jetzt einfach mal zurücklehnen und ebenso wie unsere Hörer einfach zuhören.
Margarete B. wird 1932 als jüngstes von 11 Kindern in Elmshorn geboren. Schon als Kind ist sie kleiner und schmächtiger als ihre Geschwister. Ihr Vater arbeitet als Schreiner, während ihre Mutter sich um die vielen Kinder kümmert. Alle müssen im Haushalt helfen, auch die kleineren Kinder. Mit 6 Jahren wird Margarete dann in die Volksschule eingeschult und besucht den Unterricht, bis sie im Alter von 15 Jahren ihren Volksschulabschluss erreicht. Voller Freude möchte das junge Mädchen eine Ausbildung beginnen, wird jedoch als zu dünn und mager eingestuft, um einer solchen standhalten zu können. So bleibt sie weiter im Haushalt ihrer Eltern und kümmert sich gegen Geld um die Kinder der Nachbarin. 1952 lernt sie dann mit 20 Jahren Helmut N. kennen. Der gut aussehende junge Mann ist genauso alt wie sie und vor einigen Jahren mit seiner Familie aus Ostpreußen nach Elmshorn gezogen. Ein Jahr nach ihrem Kennenlernen verloben sie sich, ein weiteres Jahr später heiraten sie und schwören sich ewige Liebe und Treue. Als gelernter Böttcher findet der frischgebackene Ehemann in Essen damals leichter eine Anstellung und so entscheidet sich das Paar, dorthin umzuziehen. Während ihr Mann sofort eine neue Arbeit findet, arbeitet Margarete vorübergehend als Spinnerin in einer Fabrik, bis 1955 der gemeinsame Sohn Emil auf die Welt kommt und sie die Rolle als Hausfrau und Mutter ohne zusätzliche Arbeit übernimmt. Die Schwangerschaft und Geburt des gemeinsamen Sohnes verlangen der zierlichen Frau einiges ab. Ihr Sohn ist ein stämmiges, kräftiges Baby, leidet jedoch seit der Geburt unter regelmäßigen Krampfanfällen. Das Ehepaar beschließt daher, keine weiteren Kinder zu bekommen und ihre kleine Familie mit 3 Mitgliedern als komplett zu betrachten. So vergehen die Jahre. Sie verbringen gemeinsame Wochenenden, Urlaube, Emil wird größer, älter, schließt die Schule ab und zieht schließlich aus. Und noch immer sind Margarete und Helmut ein Paar. Schließlich wird Helmut nach einigen Jahrzehnten früh berentet. Die Akkordarbeit als Böttcher fordert ihren Tribut und das Ehepaar zieht schließlich wieder zurück nach Elmshorn in die Gegend ihrer Jugend. Innerhalb weniger Jahre verschlechtert sich Helmuts Gesundheitszustand jedoch zusehends. Erst hat er Herzprobleme, dann leidet er schließlich wegen einer vergrößerten Prostata unter Inkontinenz und muss schließlich sogar einen Katheter tragen. Der fühlt sich so unangenehm an, dass Helmut ihn immer wieder abzieht und sich als Folge dessen einnässt. Doch seine Frau Margarete ist an seiner Seite, in guten wie in schlechten Zeiten. Sie hilft ihm beim Kleidungswechseln, beim Entleeren des Katheters, wäscht die Wäsche, putzt die Wohnung und räumt auf. Helmut selbst kann immer schlechter und nur noch langsam laufen. Immer mehr ist er auf Hilfe durch Dritte angewiesen. Im Frühjahr 2018 wird dann auch noch eine Demenz bei ihm diagnostiziert. Ein schwerer Schlag für die ganze Familie. Dennoch will Margarete keine Hilfe im Haus, kein Pflegepersonal, keine Unterstützung. Sie will sich alleine um ihren Mann kümmern und für ihn da sein. Ihre eigene, heillose Überforderung ignoriert sie dabei. Auch ihr Sohn Emil kann sie von nichts anderem überzeugen. Margarete und Helmut wollen ihr Leben alleine gestalten. Als Margarete jedoch vom 5.11. bis zum 23.11.2018 selbst in einer Klinik bleiben und sich dort einer stationären Behandlung unterziehen muss, wird auch bei ihr eine beginnende Demenz diagnostiziert. In den nächsten Monaten verschlechtern sich ihre kognitiven Fähigkeiten drastisch. Ihr Gedächtnis, die Konzentration, Orientierung, Auffassung, Rechnen und ihre Sprachfähigkeit sind immer mehr beeinträchtigt. Erschwerend kommt hinzu, dass die Demenz sich vor allem im Frontalhirnbereich ausgebreitet hat. Es fällt Margarete immer schwerer, sich auf neue Situationen einzustellen, ihr Handeln vorausschauend zu planen, ihre Emotionen zu regulieren und ihr Handeln an die Erwartungen der Umwelt anzupassen. Dann entwickelt sie auch noch einen erhöhten Blutdruck, der immer wieder zu kleinen Defekten in ihrem Gehirn führt und ihr die Impuls- und Emotionskontrolle noch weiter erschwert. Schon vor der Demenzdiagnose kommt es immer häufiger zu verbalen Auseinandersetzungen des Paares. Die 86-Jährige beschimpft ihren Mann als Ostratte und Drecksau, wenn er sich eingenässt hat und sie seine Klamotten wechseln muss. Lautstark beschwert sie sich, dass die ganze Wohnung nach Pisse stinke. Irgendwann droht sie ihm sogar, sie werde ihn in den Keller sperren, damit er dort so viel pissen könnte, wie er wolle. Immer wieder schlägt sie ihren Mann auf das Gesäß, kneift ihn im Gesicht und zerkratzt ihm die Hände. Selbst durch die Wände der Wohnung können die Nachbarn das Geschrei und das Klatschen der flachen Hand auf nackter Haut hören. Doch auch außerhalb der Wohnung werden die Auseinandersetzungen sichtbar. Immer wieder schimpft Margarete auf ihren Ehemann ein, wenn dieser nicht schnell genug läuft. Schließlich sprechen gleich mehrere Nachbarn den Sohn des Ehepaares an, informieren ihn über die Beobachtungen und bitten ihn, die Situation schnellstmöglich zu klären und seinen Eltern zu helfen. Dieser schafft es auch kurz darauf, seine Mutter endlich davon zu überzeugen, dass die beiden Hilfe benötigen. Sie vereinbaren im Dezember 2018, dass ab Januar 2019 ein Pflegedienst zur Unterstützung vorbeikommen wird. Am 23.12.2018 ist das Ehepaar dann auf dem Weg zum Gottesdienst, als sie einer Nachbarin über den Weg laufen. Diese beobachtet, wie Margarete Helmut immer wieder anschreit, ihm sagt, er solle schneller gehen und ihm schließlich sogar mit einem Regenschirm mit gekrümmtem Griff und einem spitz zulaufenden Metallende wieder und wieder zwischen die Schultern schlägt. Die Nachbarin kann das nicht weiter ansehen und spricht Margarete daraufhin direkt auf die Misshandlungen an. Diese dreht sich in einem überraschend schnellen Schwung zu der Frau um und schubst sie mit so enormer Kraft von sich, dass diese nur staunen kann. Dann kneift sie ihren Mann ins Gesicht und zieht ihn hinter sich her in die Kirche. Nur kurze Zeit später steht die von der Nachbarin gerufene Polizei vor dem Tor der Kirche und wartet auf das Ehepaar. Der Polizist befragt die beiden eingehend, beobachtet sie sogar heimlich auf dem Weg nach Hause. Um Zeuge etwaiger weiterer Schläge oder Tritte zu werden, kann jedoch bei den Eheleuten nichts Ungewöhnliches feststellen. Da ihn die beschriebene Auseinandersetzung aber nicht loslässt, besucht der Polizist das Ehepaar am nächsten Tag erneut und klingelt sogar an ihrer Wohnungstür. Helmut öffnet selbst und teilt dem etwas verwirrten Polizisten zuerst mit, dass er gar keine Frau habe, bis Margarete selbst an die Tür kommt. Doch sie verhält sich weiterhin abweisend und weigert sich, den Polizisten in ihre Wohnung zu lassen, sodass dieser nach einem weiteren prüfenden Blick wieder in sein Auto steigt und davonfährt. Weihnachten verbringt das 86-jährige Ehepaar dann friedlich und gemeinsam mit ihrem Sohn und dessen Lebensgefährtin, die für einige Zeit zu Besuch kommen. Der erste Weihnachtstag verläuft ebenso ruhig und unauffällig, bis Helmut Margarete gegen 17 Uhr in die Küche ruft. Erst weiß sie gar nicht, wobei sie ihm behilflich sein soll, dann jedoch bemerkt sie, dass er sich erneut eingenässt hat. Dieses Mal jedoch ist es ihr zu viel. Sie ist überfordert, weiß nicht, wie sie ihm helfen soll, weiß nicht, was sie tun soll. Also schlägt sie auf ihren Mann ein. Erst mit den Fäusten, dann mit einem Schrubber, dessen Stiel oben abgebrochen ist. Sie schlägt so lange auf den Mann ein, bis dieser zu Boden geht. Doch auch dann hört Margarete nicht auf. Immer weiter schlägt sie, wie von Sinnen, auf Kopf, Hals und Rücken ein. Dabei bringt sie so viel Kraft auf, dass sie Helmut das Nasenbein und die Schildknorpelhörner an seinem Kehlkopf sowie mehrere Rippen bricht. Schwer atmend und beinahe besinnungslos bleibt der 86-Jährige auf dem Boden liegen. Vollkommen außer sich ruft die 86-jährige Margarete daraufhin ihren Sohn an, wählt jedoch in ihrer Verwirrung dessen Büronummer und erreicht am ersten Weihnachtstag dort natürlich niemanden. Erst am späten Nachmittag ruft Emils Lebensgefährtin erneut an, um ihren Schwiegereltern nochmal frohe Weihnachten zu wünschen. Ihre Schwiegermutter erzählt ihr daraufhin, dass ihr Mann auf dem Küchenfußboden liege und schlafe. Als die Lebensgefährtin entgeistert fragt, warum er dafür denn auf dem Boden liege, antwortet die Seniorin, ihr Mann sei gefallen und blute nun. Dennoch weigert sie sich, die Polizei oder einen Krankenwagen zu rufen. Schließlich ist es ihr Sohn Emil, der die Polizei und auch den Notarzt alarmiert und sich gegen 17.15 Uhr selbst auf den Weg zur Wohnung seiner Eltern macht. Währenddessen reinigt Margarete die gesamte Küche. Sie entfernt alle Blutspritzer sowie den abgebrochenen Schrubber und legt ein Kissen unter den Kopf und ein weißes Tuch über das Gesicht ihres Mannes. Als die herbeigerufenen Rettungskräfte die Küche betreten, können sie nichts mehr für Helmut tun. Die Notärztin stellt um 17.34 Uhr den Tod des 86-Jährigen fest. Die Obduktion ergibt, dass der ältere Herr an den massiven Blutungen gestorben ist, die durch die heftigen Schläge seiner Frau ausgelöst wurden. Diese wird noch am Abend von den Beamten festgenommen und aufgrund ihres Allgemeinzustands in einer forensischen Psychiatrie untergebracht. Auch der Gerichtsprozess einige Monate später endet mit dem Schluss, dass die 86-Jährige aufgrund ihrer fortschreitenden Demenz in ihrer Steuerungsfähigkeit erheblich eingeschränkt war und eine Unterbringung im Maßregelvollzug notwendig sei. Auch wenn eine Heilung oder Genesung der 86-Jährigen nach aktuellem wissenschaftlichen Stand unmöglich sein wird.
Das ist wieder mal so ein Fall, wo ich sowohl für Opfer als auch für Täterin in dem Fall eigentlich nur Mitleid verspüre.
Ich weiß, was du meinst. Ich fand den Fall auch einfach in Summe einfach nur sehr dramatisch und sehr traurig.
Ja, weil das halt, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch ein bisschen voreingenommen, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, dass meine Oma auch Demenz hatte. Und sie hat auch eine starke Wesensveränderung durchgemacht. Und ich weiß nicht, ich finde, dass Demenz halt sowas ist, wo man so sehr merkt, dass diese Person so die Kontrolle und die Verbindung zu sich selbst so stark verliert, dass ich irgendwie, obwohl ja die Sachen, die Margarete teilweise dem Mann gesagt und getan hat, echt richtig schlimm sind, dass ich irgendwie trotzdem eben so Mitleid verspüre, weil ich dabei eben daran denke, so wie ich diese Krankheit kennengelernt habe und das ist ja wirklich so ein richtiges Verlieren von sich selbst ist und die Menschen da teilweise nicht wiederzuerkennen sind und es ja wirklich so eine Veränderung ist, die diese Krankheit mit dir macht. Ja, vielleicht bin ich da voreingenommen, dass ich da so wirklich eigentlich fast ausschließlich Mitleid verspüre, aber das ist irgendwie bei mir sehr präsent gerade.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich fand den Fall in erster Linie deswegen so traurig, weil ich finde, dass er diese furchtbaren Aspekte an der Demenz so hervorhebt, dass, also ich habe selber bisher in meiner Familie noch niemanden gehabt, den ich live komplett mit Demenz erlebt hätte. Mhm. Also es gab jemanden, aber die Person hatte davor halt auch einen Schlaganfall und deswegen war die Sprache einfach weg und dann kriegst du von der Demenz einfach nicht so viel mit, wenn jemand nicht mehr spricht. Es klingt richtig furchtbar, aber es ist halt.
Ja, aber so ist es ja.
Wenn die
dann, ja, genau. Dann merkst du von außen davon nicht so viel, weil du hörst es und siehst es ja nicht.
Ja, du hörst, vor allen Dingen hörst du es nicht, ja, weil genau. Die Person nichts erzählt, ja. Was irgendwie, genau. Und ich finde halt, das, was ich so in meinem Freundesumfeld gesehen habe an Leuten, die Großeltern hatten oder Verwandte hatten, die unter Demenz leiden oder gelitten haben, ist es halt, glaube ich, einfach immer dieses Hin und Her zwischen, du brauchst eigentlich Hilfe, aber du willst sie nicht, weil du der Meinung bist, du brauchst sie nicht, ja. Aber eigentlich brauchst du sie, aber du erkennst nicht, dass du sie brauchst, weil Teil der Krankheit ist, dass du nicht merkst, dass du Hilfe brauchst, bis du an einem Punkt bist, an dem es eigentlich zu spät ist.
Ja. Und irgendwie auch eine, wo du, also ich weiß jetzt nicht, ob das bei Margarete auch vorkam, wir haben ja wieder, also es ist ja immer so, dass wir weniger Informationen haben, als wir gerne hätten. Mhm. Aber ich finde, gerade bei dieser Erkrankung ist es so, dass du zum einen der Meinung bist, du brauchst gar niemanden und du kannst alles alleine. Und dann gibt es aber auch wieder Momente, wo mir Demenzkranke vorkommen wie so ein kleines Kind,
ja.
Was, keine Ahnung, auf einmal irgendwie im Bett liegt und sagt, bitte geh nicht weg, bitte lass mich nicht alleine. Weißt du, also so diese zwei Seiten, die so auch so stark schwanken. Ja, es ist... Das ist eine richtige Scheißkrankheit.
Ich wollte gerade sagen, ich finde es eine ganz, ganz furchtbare Erkrankung. Auch,
ja. Ja, auf jeden Fall.
Ups. Ja, und ich fand halt auch in diesem Fall, Also bei Margarete war die Demenz in allererster Linie da ausgeprägt, wo es um Emotionskontrolle und Handlungsplanung ging.
Das, ja.
Und in dem Moment, als sie da in die Küche gekommen ist, war es wohl tatsächlich so, dass sie ja aufgrund ihrer kognitiven Einschränkungen einfach nicht wusste, was sie machen muss. Also sie hat ihm die ganze Zeit geholfen und hat die ganze Zeit alle möglichen Sachen aufgewischt und seine Sachen gewechselt, also Anziehsachen und gewaschen und sich um alles gekümmert. Aber irgendwann war die Demenz bei ihr so weit fortgeschritten, dass sie einfach nicht wusste, was sie tun muss.
Mhm.
Und darüber, dass sie nicht wusste, was sie tun muss, ist sie so wütend geworden.
Und wahrscheinlich auch totale Überforderung dann.
Genau. Mhm. Und Überforderung macht ja auch häufig, also verursacht häufig ja auch Angst.
Ja.
Und klassisches Basisprogramm in der Psychologie, Angst macht Aggression. Aggression macht Angst und Angst macht Aggression und Überforderung macht Angst. Und von daher ist es irgendwie nicht nachvollziehbar, aber auf einer sehr theoretischen Ebene logisch. Weißt du, was ich meine?
Naja, aus der Sicht auch nachvollziehbar irgendwie, auch wenn, wie gesagt, wie immer nicht entschuldigend, aber nachvollziehbar. Ich denke gerade daran, dass, keine Ahnung, wenn ich total überfordert bin oder total gestresst bin, dann kenne ich das von mir, natürlich in einem ganz anderen Maße, aber kenne ich das auch von mir, dass ich sehr viel gereizter bin.
Das stimmt.
Und sehr viel grober oder harscher oder auch, wenn man, kann man auch sagen, aggressiver reagiere, wenn mich, ja, wenn mich dann jemand irgendwie gerade stört oder irgendwas von mir will, was mir irgendwie gegen den Strich geht. Ich glaube, das kennen total viele, dass man einfach, wenn man überfordert ist oder auch immer Angst hat, dass man einfach viel heftiger reagiert und auch eben, also ich werde dann teilweise auch richtig gemein und die Stimme wird laut, ne? Und das ist ja was, was jeder kennt irgendwo. Und bei ihr halt in so einem Ausmaß und die Überforderung in so einem Ausmaß, die Angst in so einem Ausmaß, wenn man dann auch dran denkt, dass diese Menschen ja auch, obwohl sie nach außen auch oft dann irgendwie zeigen, ja, ich brauche niemanden und ich brauche keine Hilfe, die merken ja trotzdem, dass sie sich verlieren.
Ja.
Und dass sie den Bezug zu ihrem Leben verlieren. Das ist ja auch nochmal was, was Angst macht. Und dann kommt Wut, Überforderung, Angst zusammen. Also vor dem Hintergrund kann ich nachvollziehen, was da passiert ist. Und gleichzeitig ist es total schrecklich, was da diesem Mann passiert ist.
Was, ich habe das in meinem erweiterten privaten Umfeld jetzt gerade erst gehabt. Da habe ich das so am Rande mitbekommen, dass die Person diese Diagnose Alzheimer-Demenz bekommen hat, als sie noch quasi so gesund war, dass sie verstanden hat, was das bedeutet und was mit ihr in den nächsten Jahren passieren, boah, wird. Und diese Person ist leider jetzt diese Woche gestorben. Also, dass sie das erfahren hat, ist schon einige Jahre her. Und das hat mir das, also es war tatsächlich ein Zufall, dass ich jetzt den Fall ausgesucht habe und das passiert ist. Aber das fand ich auch so krass, dieser Moment, wenn du erfährst, dass du diese Diagnose hast und du weißt, was passieren wird. Also, ja, Ich habe mich so ein bisschen hin und her gerissen gefühlt, auch mit der Folge für diesen Podcast, weil ich auf der einen Seite dachte, naja, irgendwie, wie viel kann man dazu schon sagen, weil man kann die Krankheit nicht heilen. Aber was mir irgendwie wichtig war, war so ein bisschen darüber aufzuklären und darüber zu sprechen, weil ich glaube, dass es ganz viele Leute gibt, die jemanden kennen, der davon betroffen ist. Und mir wäre es total wichtig, dass wir, also jetzt reden wir gleich auf jeden Fall noch über die Verbreitung und natürlich über Therapie beziehungsweise Prophylaxe, also Prävention. Und ich würde danach aber auch irgendwie gerne noch so ein bisschen was dazu sagen, wie man damit umgehen kann, wenn man selber Angehöriger ist von jemandem, der betroffen ist. Weil ich glaube, dass die meisten von euch, die uns zuhören, nicht selber betroffen sind, aber jemanden kennen, der betroffen ist. Und dabei zuzusehen und dabei zu sein, ist ja in sehr vielen Fällen extrem belastend.
Ja.
Bevor wir jetzt aber dazu kommen, noch ein paar Fakten für euch, was die Demenz angeht. Und zwar zur Verbreitung. Tatsächlich leiden weltweit knapp 50 Millionen Menschen unter einer Form von Demenz. Man geht aktuell davon aus, dass sich diese Anzahl bis zum Jahr 2050 verdoppeln wird. Und das ist auch das, was ich vorhin ganz am Anfang des Podcasts gesagt habe. Ich habe ja schon mal ein bisschen erzählt, wo ich auch selber in meinem Hauptjob unterwegs bin, dass ich mich auch im Bereich von kognitivem Training und so bewege. Und da bin ich natürlich immer wieder damit konfrontiert, was die nächsten 10 Jahre, 15 Jahre mit unserer Gesellschaft machen werden und was wir für einen unglaublichen Anstieg haben werden an Leuten, die einfach Probleme haben werden in ihrem Alltag, weil sie kognitive Probleme entwickeln. Und ja, ich glaube, dass jeder Einzelne von uns jetzt irgendwie versuchen sollte, alles daran zu setzen, damit wir irgendwie gute Lösungen finden, gute Möglichkeiten finden. Es wird ganz viel gemacht in der Forschung, um herauszufinden, wo genau kommen die unterschiedlichen Formen von Demenzen her, insbesondere die Alzheimer-Demenz, weil das das größte Problem ist, das wir haben. Und vielleicht auch, was kann man präventiv machen. Aber so viel sei mal gesagt, das Thema Demenz wird in den nächsten Jahren immens zunehmen. Und ich glaube, das haben wir bisher im Podcast nicht gehabt, weil die meisten psychischen Erkrankungen sind relativ stabil, was den prozentualen Anteil in der Bevölkerung angeht. Aber die Demenz nimmt allein schon deswegen zu, dadurch, dass wir eine alternde und massiv alternde Gesellschaft haben.
Ich möchte gerne, wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, dass Demenz eine Erkrankung ist, die immer häufiger auftritt, auch in Zukunft immer häufiger auftritt. Wir haben jetzt ja schon darüber gesprochen, dass wahrscheinlich viele von euch jemanden kennen, der Demenz hat. Ne? Bei uns beiden gibt es jetzt auch im Umfeld Menschen, die Demenz haben oder hatten. Und was ich dazu sagen möchte, das sagen wir ganz oft, aber auch gerade jetzt in Bezug auf Demenz, ist, dass Demenz zu haben natürlich nicht bedeutet, dass man eine Straftat begeht oder gewalttätig wird oder sonst irgendwas. Wir sind hier, wie gesagt, im Psycrime-Podcast. Natürlich suchen wir uns einen Fall aus, wo eine Straftat passiert ist und wo hier auch eine massive Straftat passiert ist, eben in Form von einer Tötung. Das ist aber was super, super selten passiert. Babs hat es am Anfang gesagt, es war schwierig, einen Fall zu finden. Es gibt zwar forensische Psychiatrien, die auf Menschen mit Demenz oder eben geriatrische Patienten fokussiert sind. Das sind allerdings dann häufig sowas wie leichte Körperverletzungen. Also ich möchte damit nur sagen, Demenz bedeutet nicht, dass die Menschen gefährlich werden. Das sagen wir bei vielen verschiedenen Erkrankungen immer wieder. Aber irgendwie habe ich heute das Gefühl, dass es mir besonders wichtig ist, es nochmal zu betonen. Auch wenn Wesensveränderungen stattfinden, heißt das nicht, dass diese Menschen gewalttätig werden.
Ja, danke, dass du das nochmal klargestellt hast. Die Häufigkeit einer Demenz ist altersabhängig. Das heißt, wenn ihr 35 seid oder 40, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr gering, dass in den nächsten 10 Jahren irgendetwas in der Richtung passieren wird. Das heißt, die Prävalenz, also die Wahrscheinlichkeit beziehungsweise die Häufigkeit, besser gesagt, von Demenz steigt im Alter natürlich massiv an. Das heißt, das Altern ist ein Risiko für Demenz. Je älter ihr werdet, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr mal eine Demenz irgendwann bekommt. Ab einem Alter von 60 erhöht sich das exponentiell. Das heißt, in einer Altersgruppe von 65 bis 70 sind 5 von 1.000 Personen von einer Demenz betroffen. In der Altersgruppe der 85-Jährigen und älter sind es bereits 60 bis 80 von 1.000. Und in der Altersgruppe von 90-Jährigen sind 300 Menschen von 1.000 von Demenz betroffen, also jeder Dritte.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Zahlen machen mir kein gutes Gefühl.
Nee, nicht so richtig. Nicht so richtig, naja. Aber man forscht natürlich mit Hochdruck daran, ja, Lösungen dafür zu finden, weil es ein weltweites Problem werden wird, dass so viele Menschen darunter leiden.
Ja.
Weil uns einfach die Pflegekräfte fehlen und die Möglichkeiten fehlen, diesen Betroffenen eben adäquat zu helfen, sich adäquat zu kümmern. Da werden uns innovative wissenschaftliche Lösungen einfallen müssen.
Und damit gehen wir jetzt ja auch schon weiter zur Behandlung, nehme ich an, oder?
Ja. Ich habe es vorhin schon gesagt, degenerative Demenzerkrankungen wie beispielsweise Alzheimer sind leider nicht heilbar. Das heißt, das Einzige, was man machen kann, ist zu versuchen, den bestehenden Status so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Das heißt, möglichst so lange, wie es geht, die Fähigkeiten, die die Person hat, weiter beizubehalten, dass die Leute so lange wie möglich zu Hause wohnen können, dass sie sich so lange wie möglich selbst versorgen können und dass natürlich man Verhaltensstörungen so gut wie möglich lindert. Das heißt, wenn jemand irgendwie vielleicht, ja, es gibt zum Beispiel viele Patienten, die unter Depressionen leiden, nachdem sie die Diagnose bekommen, dass man versucht, das abzumildern und gleichzeitig eben sehr viel unterschiedliche Stimuli bereithält, also dass die Person sehr viel selber im Alltag macht, sehr aktiv ist, vielleicht auch Sport macht, einfach alles tut, um möglichst den aktuellen Status zu halten. um dieser Erkrankung vorzubeugen, in Anführungszeichen. Da kommt es ein bisschen drauf an, welche Art von Demenzerkrankung. Bei Alzheimer-Demenz wissen wir bis heute immer noch nicht richtig, wo die herkommt. Das heißt, wir wissen auch nicht so richtig, was Risikofaktoren sind. Da ist man gerade noch dran. Bei der vaskulären Demenz gilt Rauchen als ein erhöhtes, also als ein Faktor, weil natürlich die vaskuläre Demenz begünstigt wird durch beispielsweise hohen Blutdruck oder auch durch Verkalkungen im Gehirn, Verkalkungen der Blutgefäße. Das heißt, Rauchen, extrem fettig essen, viel Alkohol, alle Sachen, die auch sonst ungesund sind, sind auch in puncto vaskulärer Demenz ungesund. Was könnt ihr also machen, um möglichst fit bis ins hohe Alter zu bleiben? Nach aktuellem Kenntnisstand ist Bridge spielen eine hervorragende Option, denn Bridge ist ein, wer es nicht kennt, ziemlich kompliziertes Kartenspiel, das vor allem ältere Herrschaften, zumindest habe ich das Gefühl, häufig gerne spielen. Mein Vater spielt zum Beispiel gerne Bridge. Und da meine ich gelesen zu haben, dass das so ein bisschen helfen kann, um im Kopf fit zu bleiben, weil es da viel um Kopfrechnen und Geschwindigkeit und sowas geht. Das heißt, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber strengt euer Gehirn möglichst viel an. Benutzt euer Gehirn ganz viel auf unterschiedlichen Ebenen. Viel Sport, viel raus, gesunde Ernährung, nicht rauchen, wenig Alkohol, keine fettige Ernährung. Und nutzt euer Gehirn. Lernt eine neue Sprache, geht raus, lest Fachbücher, macht irgendwelche knobligen Rätsel. Lernt ein Musikinstrument. Es gibt eigentlich keinen besseren, also zumindest nach dem aktuellen Stand, keine bessere Möglichkeit, das möglichst zu verhindern, als sein Gehirn so viel wie möglich zu benutzen, und zwar auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Und damit seid ihr immer noch nicht hundertprozentig geschützt, aber das ist nach meinem aktuellen Wissensstand das Beste, was ihr machen könnt.
Spannend, das mit dem Bridge-Spiel wusste ich gar nicht. Also ich wusste, viel nutzen ist eine gute Sache. Aber ich muss sagen, ich selbst, also ich kenne mich extra nicht so viel mit Demenz aus, da bist du unsere Expertin, was so kognitive Erkrankungen, also so in diese Demenzrichtung angeht. Es ist total logisch, aber ich hatte auch nicht so richtig auf dem Schirm, dass, wenn man ja sein Gehirn, das muss man ja ständig benutzen, und dass man es aber auch auf verschiedene Arten nutzen muss, was jetzt aber total viel Sinn macht, weil ich sag mal, wenn ich in einem Job bin, wo ich mein Gehirn immer auf die gleiche Art und Weise benutze, dann ist es ja nicht so richtig herausfordernd, wie immer wieder, weißt du?
Mhm.
Ja, das macht Sinn. Ha. Vielleicht lerne ich jetzt Koreanisch.
Das wäre eine Idee. Was tatsächlich häufig diskutiert wird, es gibt aber aktuell keinen Anlass, das zu glauben, ist der Einfluss von Genetik. Also, dass man zum Beispiel denkt, naja, wenn meine Mutter, mein Vater, meine Kinder, meine Geschwister oder so unter einer Demenz leiden, dann ist es für mich auch das Risiko auch höher. Das erhöht das Risiko nur sehr geringfügig. Also der Einfluss der Genetik scheint nicht besonders groß zu sein. Was allerdings einen Unterschied macht, sind schwere Kopfverletzungen. Also wenn ich ein schweres Schädelhirntrauma oder sowas hatte, dann ist das Gehirn an sich anfälliger für solche Erkrankungen. Aber auch jetzt nicht mit irgendeiner Sicherheit von, dann kriegst du es mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit oder so, sondern das Risiko wird etwas höher. Wie gesagt, der beste Schutz dagegen, den es nach dem aktuellen Kenntnisstand gibt, ist eben, sich möglichst gegen Erkrankungen zu schützen wie Diabetes oder Bluthochdruck, Schlaganfall, Herzinfarkt, alles, was ihr tut, um diese Erkrankungen zu verhindern. Plus benutzt euer Gehirn ein bisschen mehr für Dinge, für das ihr es sonst nicht so benutzt. Wie gesagt, ein Musikinstrument zu lernen, eine neue Sprache zu lernen, ist, je älter man wird, desto schwieriger wird es.
Mhm.
Und es ist eigentlich gut, das zu machen. Ich bin auch schon am Überlegen, ob ich mir nicht in den nächsten 10 Jahren irgendwann mal Bridge beibringe, um das zu lernen.
Ja, ich denke ja schon eine Weile drüber nach. Bei meinen Eltern steht noch das Klavier, was ich früher als Teenager hatte. Und ich seit Monaten denke ich drüber nach, das mal zu uns zu holen, damit ich mal wieder Klavier lernen kann und mal wieder spielen kann. Wäre doch jetzt eigentlich der beste Grund, sich darum zu kümmern, dass dieses Klavier bei mir in der Wohnung steht, damit ich hier mein Gehirn musikalisch benutzen kann.
Auf jeden Fall.
Ganz anders, als ich es sonst benutze.
Und was natürlich auch dazu beitragen kann, ist, wenn ihr Angehörige seid von Betroffenen oder ja, wenn ihr ältere Eltern habt oder Großeltern, nehmt ihnen nicht alles aus der Hand. Und wenn es ein bisschen schwerfällt, dann ist das in Ordnung. Aber also solange das von der Frustrationstoleranz und vom, ne, für die Person selber gut aushaltbar ist, nehmt ihnen die Sachen nicht aus der Hand, weil je länger man etwas selber macht, desto länger kann man es selber machen. Ergibt das Sinn?
Ja. Ja, und ich finde, da spielt auch so mit rein, dass man, also wenn man das zu früh oder zu häufig macht, dass man ja diesen Menschen dann so diese Autonomie und diese Selbstständigkeit jedes Mal so ein bisschen abspricht. Ja. Und natürlich gibt es irgendwann einen Punkt, wo es nicht mehr anders geht, ne? Aber also, ich denke mir halt so, es ist gut, die Person so lange darin zu unterstützen, das selbst machen zu können, wie es geht. Sowohl eben für kognitives Training, als auch für den Selbstwert dieses Menschen.
Ja, auf jeden Fall. Und für euch selbst, wenn ihr in der Position seid, dass ihr jemanden in eurem näheren Umfeld habt, der unter einer Demenz leidet oder der die Diagnose gerade bekommen hat, gilt eigentlich das Gleiche wie bei allen anderen Erkrankungen auch. Es ist in dem Fall vielleicht besonders schwer, dabei zuzusehen, weil man weiß, dass es keine Heilung gibt und dass es im Zweifelsfall schlimmer wird. Aber grundsätzlich, ihr dürft euch immer Hilfe suchen. Ihr dürft euch immer jemanden suchen, mit dem ihr reden könnt. Es gibt die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft beispielsweise, die unterschiedliche Informationen rausgeben, wie man pflegende Angehörige beispielsweise entlasten kann. Es gibt 100% Selbsthilfegruppen, wo man darüber sprechen kann, was mit meinem Angehörigen gerade passiert, sich darüber austauschen kann, damit man sich nicht so alleine fühlt. Und es ist nie eine Schande, sich Hilfe zu holen und mit jemandem Professionelles darüber zu sprechen, wenn man das Gefühl hat, dass man mit der Situation absolut überfordert ist. Und jemandem dabei zuzusehen, wie er sich selber verliert, ist wahrscheinlich mit einer der schmerzhaftesten Erfahrungen, die man machen kann. Und wenn euch das extrem belastet, dann seid ihr damit nicht komisch oder sowas, sondern es ist vollkommen normal, weil das Gefühl, das dahinter steht, ist die Liebe zu der Person. Und dafür muss sich niemand schämen.
Was ich gerne auch noch dazu sagen möchte, ist, dass es bestimmt auch, solltet ihr irgendwann mal in die Situation kommen, dass ein naher Angehöriger von euch dement wird, dann wird früher oder später auch passieren, dass ihr vielleicht nicht nur traurig oder betroffen seid, sondern dass ihr vielleicht auch wütend werdet und auch frustriert seid und keine Ahnung, am liebsten vielleicht auch mal diese Person einfach anschreien würde, wenn die Person irgendwie wieder irgendwas was Fieses sagt oder irgendwie was nicht hinbekommt. Und auch da möchte ich gerne mitgeben, das ist normal. Es ist normal, frustriert zu sein und es ist normal, Wut zu empfinden. Natürlich bitte nicht diese Person anschreien. Ich rede einfach nur von diesen Gefühlen, die zu haben. Das ist vollkommen in Ordnung und es hat seinen Platz dann in solchen Selbsthilfegruppen. Oder auch sucht euch Personen, Menschen, bei denen ihr auch diesen Gefühlen auch Raum geben könnt. Denn es ist ganz normal, dass man selbst auch frustriert ist und dass man nicht nur traurig und nicht nur Mitleid empfindet, sondern auch Wut und Frustration auch vielleicht für sich selbst empfindet.
Ja.
Und nehmt die Sachen, die diese Menschen sagen, also die fiesen Dinge, nicht persönlich.
Mir hilft manchmal, ich mache das in Streitsituationen, vielleicht hilft es auch da. Also vielleicht hilft es auch bei der Interaktion mit einer demenzbetroffenen Person. Ich stelle mir manchmal vor, dass Menschen, wenn sie wütend sind, Fieber haben. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Und dann versuche ich mir die Person vorzustellen, dass sie gerade einfach Fieber hat. Und denke mir, wenn die Person mir gegenüber 41 Grad Fieber hätte und das sagen würde, wäre ich dann wütend? Wahrscheinlich nicht. Und ich würde es wahrscheinlich auch nicht so persönlich nehmen, weil ich vermuten würde, dass die Person gerade nicht so ganz weiß, was sie tut. Und in den Momenten, in denen jemand wütend ist auf mich und Dinge sagt, die ich persönlich sehr verletzend finde, versuche ich mir vor Augen zu halten, dass die Person das, was sie gerade sagt, nicht so meint. Das heißt nicht, dass ich im Nachhinein sage, hey, es ist vollkommen in Ordnung, dass du so mit mir geredet hast. Aber es schützt mich davor, das ernst zu nehmen, was diese Person sagt, weil das hilft mir im Zweifel, also hilft mir im Zweifelsfall ja nicht.
Ja. Was mir immer hilft, ist, dass ich mir ganz oft dann denke, dass gerade bei so Menschen auch mit so Erkrankungen oder wenn man merkt, dass jemand sehr, sehr, sehr geladen ist wegen irgendwas, dann ist es ja in vielen Fällen sehr leicht zu erkennen, wo diese Emotion gerade herkommt,
ja,
und wo das Problem gerade liegt. Und es ist dann in vielen Fällen nicht, bin dann in vielen Fällen nicht ich,
ja,
sondern das ist dann, das ist dann eben eine Demenzerkrankung, das ist die Wut auf irgendwas anderes, was dann gerade sich über mir gerade entlädt, weil ich halt gerade da bin,
ja,
hat aber nichts mit mir zu tun. Ja. Mir hilft dieser Gedanke tatsächlich manchmal.
Das stimmt, das ist auch eine richtig gute Perspektive. Ja, also das kann man, finde ich, beides auf jeden Fall mitnehmen, um das mal auszuprobieren, ob das vielleicht irgendwie hilft, die Dinge nicht ganz so persönlich zu nehmen. Wie gesagt, bei gesunden Menschen kann man danach sagen, hey, pass mal auf. Und bei den Demenzbetroffenen halt je nachdem, wie weit das Stadium, also wie weit es bereits fortgeschritten ist.
Ja.
Aber dann könnt ihr die Enttäuschung oder auch die Verletzung oder die Wut an einer anderen Stelle kommunizieren, jemandem anders erzählen und mit der Person darüber sprechen. Also ihr müsst es nicht in euch reinfressen und einfach ertragen.
Ja, obwohl ich, wie du gerade gesagt hast, je nachdem, wie weit es fortgeschritten ist, schon manchmal es zumutbar finde, auch der Person dann zu sagen, hey, das war gerade nicht in Ordnung.
Natürlich.
Ne? Also
natürlich.
Ich meine, wenn ich dran denke, bei meiner Oma in den Anfangsstadien, habe ich manchmal auch gesagt, ey, das geht nicht. Jetzt nee.
Ja.
Ne? Also kommt drauf an, wie weit es ist.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, in diesem Sinne haben wir das Thema Demenz in diesem Podcast thematisiert. Und ja, ihr habt es euch häufiger gewünscht. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen, in Anführungszeichen, zufrieden. Ich hatte das Gefühl, das war irgendwie eine sehr, also von all den Folgen, die wir gemacht haben, eine eher traurige Folge.
Fand ich auch.
Ja, aber hoffentlich hat sie euch trotzdem gefallen. Wir wünschen euch auf jeden Fall ja, noch einen schönen Tag, wann auch immer ihr uns gehört habt. Seid lieb zueinander.
Und wir sagen Tschüss!